Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Nicht, weil wir es haben wollen. Wir wollen seine Habhaft werden. Wir ermitteln in Sachen Geld.
Denn wenn Geld die Welt regiert, wollen wir schon wissen, was uns da regiert. Apropos Eske ermitteln. Ich wurde jetzt nur unlängst gefragt, ob wir denn nicht mal als Ermittler so kleine wirtschaftliche Kriminalgeschichten ermitteln wollen. Das wäre doch viel spannender. So spannend wie zum Beispiel, was passiert ist am sogenannten St. Valentinstag-Massaker. Sagt dir das was?
Nein, das sagt mir nichts.
14. Februar 1929, Chicago. Ja, du hast eine Idee, in welche Richtung das geht.
Ja.
Da sind von einer Gang, der sogenannten Northside Gang, 7 in eine Falle gelockt worden. In eine Garage, sie sollten Hehlerware bekommen. Es kamen 2 als Polizisten verkleidete von der anderen Gang. Dann haben sie sich pro forma ergeben und wurden mit Maschinengewehren niedergemetzelt, gnadenlos niedergemetzelt. Die Person, die dafür verantwortlich gemacht worden ist, ist Al Capone, ja? Oder Al Capone. Und dieser war aber zu dem Zeitpunkt in Florida. Ja? In Florida, ihm konnte man nichts nachweisen. Wie so viele andere Sachen nicht. Wie viele Verbrechen verbindest du mit Al Capone? Welcher Art?
Ich weiß nicht. Ja, jederlei Verbrechen und was weiß ich, in zahllose.
Natürlich. Also, wir natürlich wissen aus dieser ganzen Zeit der Roaring Twenties, wir haben Prohibition, natürlich Alkoholausschank und Alkoholschmuggel war natürlich eins der Sachen, illegales Glücksspiel, Erpressung, Schutzgeld, Bestechung von Beamten, Einschüchterung von Zeugen und unzählige Raub- und aber auch Gewaltverbrechen bis hin zu Auftragsmorden. Von einem habe ich dir ja schon erzählt. Aber Al Capone ist niemals ob dieser Straftaten verurteilt worden, sondern er wurde ob seiner Einnahmen, die er nicht versteuert hat, letztlich einer Strafe zugeführt. Und das ist völlig skurril, Eske. Denn man konnte nicht nachweisen, woher seine Einnahmen kommen, hat aber Bücher von ihm genommen, also praktisch Bücher, in denen er seine Geschäfte geführt hat. Und das, was als Einnahmen dort drin stand und ihm zugeordnet worden ist, hat man gesagt, so, das waren Einnahmen von dir und du hast sie nicht versteuert. So ist Al Capone letztlich Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftskriminalgeschichte, True Crime, letztlich über seinen Buchhalter, der gegen ihn ausgesagt hat, gestolpert und über die Ermittlung seiner Bücher. Und das, Eske, führt uns natürlich mitten in unser heutiges Thema in die doppelte Buchführung. Wir ermitteln heute nicht, was in den Büchern steht, sondern wir ermitteln darüber, was die doppelte Buchführung für den Kapitalismus bedeutet. Ja? Und du wirst uns hauptsächlich durch die Folge führen. Ich sage vorab, was ich mir davon verspreche und was ich glaube, was gelingen wird. Wir werden nachher besser verstehen, worum es da geht, egal wie skurril es ist. Wir werden aber vor allem verstehen, warum Kapitalismus diese Art von Buchführung braucht und umgekehrt aber auch, warum erst zu einem bestimmten Zeitpunkt so eine Art von Buchführung möglich war. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen, mein lieber Eske.
Keinesfalls, nein. Wir lassen uns heute durch die Sendung führen von einem alten Gelehrten, also nicht uralt, aber es ist doch schon ein gutes Jahrhundert her, dass er, also erstens gelebt, aber eben vor allem das Werk vorgelegt hat, aus dem wir heute einige Zitate nehmen werden. Das ist Werner Sombart mit seinem großen Werk Der moderne Kapitalismus. Das erste Mal in erster Auflage erscheint es 1902. Dann überarbeitet er es wirklich nochmal gründlich, erweitert es von 2 auf 3 Bände und das ist dann 1916 erschienen und auf diese 2. Auflage beziehen wir uns. Warum auf einen so alten Gelehrten? Gibt es nichts Neueres zu dem Thema? Das gibt es sicher. Aber es gibt auch einen gewissen freieren Blick auf diese Dinge in früheren Zeiten, wenn wir uns heute gerne dann also nur noch in den Kleinigkeiten verlieren, was, wann, wer, wo als Erster und geschrieben hat und so weiter, dass wir gar nicht mehr den etwas größeren Blick da haben. Diesen Vorteil haben wir mit einem Werner Sombart. Es ist ganz klar, wir haben es damit auch mit einem Gelehrten zu tun, der auch kritisiert wurde für seine Deutung des Kapitalismus. Aber das ist etwas, was uns hier heute gar nicht irgendwie interessieren muss. Denn das, was er heute für uns verfolgt, das stimmt auf jeden Fall, das trifft auf jeden Fall zu. Da gibt es sozusagen keine Gelegenheit oder Notwendigkeit, ihm am Zeug zu flicken. Sein Thema, der moderne Kapitalismus, sprich Kapitalismus. Wann erscheint der? Woran erkennt man ihn? Sombart sagt auf jeden Fall, wir brauchen für Kapitalismus ein kapitalistisches Unternehmen. Und dem wollen wir mal nachspüren. Ich zitiere mal. Fragen wir, was die kapitalistische Unternehmung als Vermögensorganisation, als welche wir sie hier zu würdigen versuchen wollen, von anderen, in Sonderheit vor kapitalistischen Wirtschaftsformen unterscheidet, was ihr ihre ganz besondere Note gibt, was das Neue ist, das mit ihr in die Organisation der wirtschaftlichen Tätigkeit hineingetragen wird, so wird die Antwort nicht schwer fallen können. Es ist die in ihr sich vollziehende Verselbstständigung des Geschäfts. Das heißt also, die Emporhebung eines selbstständigen Wirtschaftsorganismus über die einzeln wirtschaftenden Menschen hinaus. Die Zusammenfassung aller neben und nacheinander sich vollziehenden geschäftlichen Vorgänge in einer Wirtschaft zu einer begrifflichen Einheit, die aber dann selbst als der Träger der einzelnen Wirtschaftsakte erscheint und ein eigenes, das Leben der Individuen überdauerndes Leben führt. Zwar hatte es früher auch ein überindividuelles Leben gegeben, aber das hatte immer ein natürlich gewachsener Kreis lebendiger Menschen gelebt, der durch die Gemeinschaft der Glieder zu einem organischen Ganzen in der Gegenwart und durch die natürliche Abfolge der Geschlechter in Vergangenheit und Zukunft zu einer Einheit zusammengefügt wurde. Der Stamm, die Sippe, die Familie. Auch noch die Dorfgemeinde oder die Innung. Aber nun trat anstelle dieser natürlichen Gebilde ein Abstraktum. Das Geschäft. Der Inbegriff der einzelnen Geschäfte. Damit waren die wirtschaftlichen Beziehungen von allem Persönlichen losgelöst. Die einzelnen Wirtschaftsakte wurden nicht mehr auf eine bestimmte Person, sondern eben auf ein von rein wirtschaftlichem Geiste erfülltes Abstraktum als Ganzes bezogen. Die Vermögensbeziehungen waren entpersönlicht, versachlicht. Also entpersönlicht, das erwähnt Sombart selbst, das ist ein Wort, das er dafür gerne häufiger benutzt.
Und total schön, ja, juristisch heißt es ja heute, was er beschreibt, ist ja praktisch dann die juristische Person. Aber in der Tat vollkommen entpersönlicht, wenn man diesen Personenbegriff nennt und es mit konkreten Menschen und Personen verbindet. Und das ist halt auch eine Geschichte, die uns heute so selbstverständlich erscheint, dass es das Geschäft gibt, eine Aktiengesellschaft, eine GbR, was auch immer, dass es uns so selbstverständlich, dass es kaum vorstellbar ist, dass das nicht immer so gewesen sein soll. Und Werner Sombart sagt ganz klar, nee, das war eben nicht immer so. Und er sagt zweitens, es kennzeichnet tatsächlich auch die modernen Geschäfte, dass es das Geschäft gibt.
Ja, und gibt uns ein wirkliches Datum oder ein Indiz, beides, historisch und eben auch sachlich, den Hinweis, hier beginnt Kapitalismus, hier setzt Kapitalismus ein, hier haben wir es mit Kapital zu tun und mit Kapitalismus. Also das Geschäft als eigenes wirtschaftendes Subjekt. Und gehen wir gleich mal weiter. Er zeigt eben, was zu diesem Geschäft gehört, nämlich, das ist schon erwähnt, das ist rein wirtschaftlich arbeitet, also rein wirtschaftliche Interessen. Und zwar, was sind das für welche?
Erst in einem solcherweise von der Person losgelösten Erwerbsmechanismus, wie es die kapitalistische Unternehmung ist, konnte auch das Erwerbsprinzip zur ungehinderten Betätigung gelangen. Erst die Versachlichung der Wirtschaftsakte ermöglicht es, sie ohne alle Rücksicht auf andere Interessen nur auf den Gewinn auszurichten. Und die Verselbstständigung des Geschäfts schafft dem grenzenlosen Gewinnstreben erst freie Bahn.
Wirklich sehr klar. Bis auch vielleicht eben das Wort Erwerbsprinzip. Aber es ist, was er damit meint, Sombart, bricht er doch aus, das Prinzip Gewinne zu erzielen. Also das, wenn man vielleicht genauer sagt, deutlicher, das Gewinnprinzip, das gehört zur kapitalistischen Unternehmung oder zum kapitalistischen Unternehmen, wie wir heute eher sagen. Und er sagt, diese Versachlichung der Wirtschaftsakte ermöglicht es, dieses Erwerbsprinzip, dieses Gewinnprinzip durchzuführen. Also umgekehrt müssen wir ihn so verstehen, das Gewinnprinzip, wenn das gilt, führt es notwendig zur Versachlichung der Wirtschaftsakte, weil es diese erfordert, weil es sich dann eben erst richtig in dem Unternehmen abbilden kann und dann und entsprechend durchzuführen ist. Gleichzeitig sagt er auch in diesem Zitat, er spricht von dem grenzenlosen Gewinnstreben. Dieses Gewinnprinzip dieses Unternehmens ist gekennzeichnet dadurch, dass Gewinn nicht bis zu einer gewissen Grenze, bis zu einer Menge von Gewinn irgendwie angestrebt wird, sondern dass es grenzenlos ist. Warum? Weil es rein quantitativ ist. Also wenn es nur um die Vermehrung des Quantums geht, gibt es sozusagen keinen sachlichen, in einem irgendeinem Ding vorgegebenen, keine Grenze, die das begrenzen würde, dass ein bestimmtes Quantum als Maximum angeben würde. Da reicht's, bis wenn wir das erreichen. Nee. Und noch etwas, dieses grenzenlose Gewinnstreben ist eben auf Gewinn quantitativ gerichtet. Und das heißt, ich zitiere nochmal aus diesem Zitat, ohne alle Rücksicht auf andere Interessen. Sozusagen das Gewinn im Prinzip setzt sich über alle. Das verbindet sich mit dieser Versachlichung des Unternehmens zu dem Abstraktum Geschäft.
Und vielleicht, wenn man beide Zitate nochmal zusammendenkt, ich fand es sehr spannend, oben im ersten Zitat, was wir hatten, dass daraus zu deduzieren ist, dass es sich um etwas rein Wirtschaftliches handelt. Das könnte ja rein wirtschaftlich bedeuten, wenn wir unsere Kartoffeln anbauen und ein paar Hühner haben, dass wir uns absolut darauf konzentrieren, auf Kartoffeln und Hühner und nicht nebenbei ein Schwätzchen halten und noch versuchen, miteinander irgendwie in sozialen Kontakt zu treten. Nein, nein. Rein wirtschaftlich heißt eben rein auf Gewinn und in dem Moment auf Geldgewinn ausgerichtet. Also das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass in diesem rein wirtschaftlichen, so wie wir es denken, da ist ja schon modern, immer sofort Geldgewinn drinsteckt.
Also wann entsteht das Geschäft? Das ist jetzt ja die historische Frage. Und Sombart sagt, die Entstehung des kapitalistischen der kapitalistischen Unternehmung verfolgen, heißt also nichts anderes als feststellen, wie und wann sich das Geschäft verselbstständigt hat und zum Träger der wirtschaftlichen Handlungen geworden ist. Zu einer solchen Feststellung können wir nur auf Umwegen gelangen, da zu keiner Zeit von einem Unternehmer oder sonst jemand verkündet worden ist, von jetzt ab besteht eine kapitalistische Unternehmung in dem von den Theoretikern des späteren 20. Jahrhunderts umschriebenen Sinne.
Ja, das ist lustig und es erinnert mich auch total an das, was wir oft hatten, wenn in diesen allerersten in der allerersten Staffel, wo es darum geht, dass immer wieder behauptet wird, Geld wurde erfunden. Ja? Und da könnte man genau diesen Humor von Sombart anbringen und sagen, aber es ist nirgendwo jemand in der Geschichte der Menschheit aufgetreten, der gesagt hat, ich habe Geld erfunden. Ja? Du findest es nicht. Und auch hier, es gibt nirgendwo jemanden, der sagt, ich habe hier, ja, die kapitalistische Unternehmung erfunden. Ich habe das Geschäft erfunden. Das ist sehr, sehr schön.
Es wird nicht reflektiert, so, aha, wir haben jetzt hier was Neues erfunden, sondern das ergibt sich unkommentiert, unreflektiert, ohne weitere Absicht, als Notwendigkeit aus etwas anderem, ja, das sich verändert haben muss, eben das Aufkommen von dieser Gewinnnotwendigkeit, die dann ein entsprechendes Geschäft mit einer Versachlichung der Geschäftsakte voraussetzt oder erfordert, ja. Gut, er sagt, wann dieses Geschäft aufgekommen ist, lässt sich nur auf Umwegen feststellen. Und einer ist eben, dass man schaut, wann kommt es zu dem Geschäft als Rechtseinheit. Und diese Rechtseinheit hat ja einen Namen, die dann zum Inbegriff für ein solches Geschäft wird, Firma.
Uralt sind Sitte und Begriff des Firmare, also des Unterzeichnens mittels eines besonderen Zeichens anstelle des Namens, das Signum Mercatoris, also das Zeichen des Händlers, ja, das ähnlich den Haus- und Hofmarken von den Kaufleuten in den germanischen und romanischen Ländern zu dem genannten Zwecke verwendet wurde. Also das Unterschreiben als Firmare, das Bestätigen, ich stehe dafür ein, das gibt's. Jetzt gehen wir aber weiter, wieder Sombart. Ja. Immer aber vertrat das Zeichen nur den Namen. Dass die Unterschrift oder die Unterzeichnung etwas anderes hätte vertreten und verpflichten sollen, als den lebendigen Menschen, der unterschrieb oder unterzeichnete, war ein Gedanke, der selbstverständlich außerhalb der Vorstellungswelt von Menschen lag, wie sie in Europa während des größten Teils des Mittelalters Handel trieben und Geschäfte machten.
Das heißt, dieses Firmare, dieses Zeichen, also eigentlich heißt es ja Firmare etwas bekräftigen, von Firmus stark. Dieses Zeichnen, Firmare, das ist alt, aber noch völlig persönlich. Es vertritt wirklich nur als Zeichen den Namen, wie Sommer schreibt, den Namen und eben die Person. Irgendeine Loslösung von der Person ist mit diesem Firmare ursprünglich völlig undenkbar, niemals getätigt worden.
Vielleicht erlaubt mir noch mal einen Kommentar, warum ich auch diesen Lombard so mag. Dieses dümmliche Verallgemeinern, womit wir sonst zu tun haben, ne? Wo jemand sagen würde, natürlich gab es schon früher die Firma, es gab doch das Wort Firmare. Ja, sowas. Also mit so einem Niveau haben wir sonst zu tun. Und jetzt kommt dieser Sombart und sagt, guck mal, dass man überhaupt einen Begriff von Geschäft hat als Einheit. Das nächste ist der Unterschied, die Firma als irgendeine Art Rechtssubjekt. Also er macht ganz genau, zeigt er, was in der Moderne entscheidend ist und dann macht er den Rückblick und sagt, das sehen wir woanders nicht. Das wollte ich nur mal betonen, warum ich den so mag. Und jetzt bin ich auch bereit, das nächste Zitat zu lesen. Also jetzt Sombart wieder, den ich wirklich großartig finde. Wenn etwas den schlüssigen Beweis dafür erbringt, dass es im Altertum keinen Kapitalismus im modernen Verstand gegeben hat, so ist es die Tatsache, dass die lateinische Sprache kein Wort für Geschäft, kein Wort für Firma entwickelt hat. Die Ausdrücke Negotium, Negotiatio, Questus sind alle in dem Stadium der Entwicklung stecken geblieben, indem sie Vorgänge bezeichnen, haben aber nicht den Schritt getan, den sie im Beginn der Neuzeit in der Vulgärsprache und dann in den romanischen Sprachen tun, dass sie die Einzelgeschäfte zu einer Einheit zusammenfassen, ins Abstraktum bezeichnen wie unser Geschäft.
Ja, kleiner Kommentar, also Negotium, Negotiatio, das wäre, würden wir übersetzen, heute eben mit Geschäft, Questus oder antik gesprochen Questus wäre der Erwerb, aber, also diese Ausdrücke gibt es, aber die bezeichnen eben nur das, was man zu tun hat. Negotium ist übrigens ein wunderbares Wort, das ist wirklich eine Negation, dieses Neg am Anfang, Negotium ist die Negation von Otium. Otium ist die freie Zeit. Also Negotium ist eine Zeit, die nicht frei ist, wo man also irgendwas zu tun hat, das Das ist Negotium. Das, man hat etwas zu tun, man hat sein Geschäft, aber das ist natürlich nicht dieses Abstraktum. Ein kleiner Einwand vielleicht eben gegen Sombatier, er spricht davon, diese Ausdrücke seien, also wie Negotium, Negotiatio, Quaestus, seien alle im Stadium der Entwicklung stecken geblieben, indem sie Vorgänge bezeichnen. Also Entwicklung stecken, in der Entwicklung stecken geblieben würde heißen, also die Entwicklung würde notwendig dazu führen, dass sie mal eben zum Geschäft in diesem abstrakten Sinne, in diesem entpersönlichten Sinne führen. Davon kann keine Rede sein. Also das, dafür muss tatsächlich die Voraussetzung, der Bedarf, nämlich das entsprechende, die entsprechende Gewinnnotwendigkeit entstanden sein, die das erfordert. Das ist nicht einfach nur Entwicklung. Also wenn wir es genau nehmen, so vielleicht müssen wir ihm das jetzt nicht so strikt vorhalten, aber das liegt natürlich, ist immer auch eine Vorstellung, die sehr nahe liegt. Wir müssen es nur lang genug warten, dann entwickelt sich schon alles das genau so, wie wir es heute haben. Nein, also so einfach nur aus einer Entwicklung ist das nicht zu erklären.
Dafür ist er aber wieder genau an dem Punkt, ab wann man wirklich davon sprechen kann. Und wenn du erlaubst, würde ich sofort in das nächste Zitat springen. Sombart. Was den Zeitpunkt anbetrifft, so scheint es mir zweifellos, dass wir eine Verselbstständigung des Geschäfts im Rechtssinne, also eine Firma, keineswegs vor dem 16. Jahrhundert annehmen dürfen. Erst im 16. Jahrhundert wird es üblich, unter dem Usato Nome della Compagnia Verträge abzuschließen. Die von der Idee des selbstständigen Geschäfts befruchtete Gesellschaftsbildung setzt aber wahrscheinlich sogar erst im 17. Jahrhundert ein. Und selbst im 18. Jahrhundert steht der Rechtsbegriff der selbstständigen Gesellschaftsfirma noch keineswegs unerschütterlich fest. So schreibt noch die Leipziger Handelsgerichtsordnung vor, dass auf Wechselbriefen die Namen sämtlicher Teilhaber einer Gesellschaft verzeichnet sein müssen. Also sprich Wechselbriefe, dann in dem Form meint man ja nicht das Wechseln von Geld, sondern meint Schuldscheine. Und dass man dort noch sagt, ich möchte aber die persönliche Haftung der Einzelperson, das gibt es durchaus als Möglichkeit. Und das ist eben nicht im Sinne einer, ich mache nur die Firma verantwortlich.
Richtig. Insofern haben wir es jetzt bei der Firma mit einem Teil dieser Durchsetzungsgeschichte des Geschäfts zu tun, wo also noch ins 18. Jahrhundert dann Reste der persönlichen Bindung, nämlich dass der Name des einzelnen Teilhabers da aufgeführt werden muss, noch vorfinden. Es beginnt im 16. Jahrhundert, wo Sombart erwähnt, eben da werden Verträge abgeschlossen unter dem Usato Nome della Compagnia, also unter dem gebräuchlichen Namen der Gesellschaft, die da etwas unternimmt. Da fängt es also schon mal an. Da steht der Name für die Gesellschaft direkt, nicht für den Einzelnen. So beginnt es. Er sagt, wahrscheinlich ist es dann aber erst wirklich üblich, solche Geschäfte wirklich selbstständig, also selbstständige Einrichtungen zu gründen, im Laufe des 17. Jahrhunderts. Das heißt, so ganz genau wird es hier mit diesem Indiz der Firma nicht. Aber wir kommen ja jetzt zu einem anderen Indiz für das Entstehen eines solchen kapitalistischen Geschäfts, nämlich die Buchführung.
Wir kommen also jetzt zur systematischen Buchhaltung, zu ihrem historischen Aufkommen und werden uns mit der auch genauer beschäftigen, um zu erzählen, was diese Bücher letzten Endes für den modernen Kapitalismus bedeuten. Werner Sombart wieder zu Wort kommen lassend. Wir wissen, dass die handwerksmäßige Organisation des mittelalterlichen Handels in der Unvollkommenheit und namentlich Höchstpersönlichkeit der Buchhaltung ihren sinnvollen Ausdruck fand. Das wüste Durcheinander von allerhand Aufzeichnungen, das die deutschen Handlungsbücher noch des 14. und 15. Jahrhunderts kennzeichnet, hatte keinen anderen Zweck als den, dem Geschäftsleiter bestimmte Vorgänge und Zustände in seiner Wirtschaft im Gedächtnis zu halten. Zitat Ende, so ist es in mir immer noch so. Mein wüstes Wirtschaften besteht darin, dass ich mir die Dinge aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Aber das ist natürlich ein Unterschied zu dem, wovon wir reden, nicht wahr, Eske?
Ja, es ist sehr schön. Es ist ein wüstes Durcheinander, da im 14. und 15. Jahrhundert, wo man Handlungsbücher hat und nachschauen kann. Aber wirklich eben, da ist nichts irgendwie Systematisches. Aber sehr schön bei Sombart auch, er hat dafür nicht die Verachtung. Also wie kann man nur, also da ist man, die stecken ja noch in den Kinderschuhen. Nein, er sagt, er spricht auch noch von der Höchstpersönlichkeit der Buchhaltung, finde ich auch ein besonders schön gefundenes Wort, nicht nur persönlich, sondern wirklich ganz, ganz, je nach Person, wer da, sich da was notiert, ist das anders. Also die Höchstpersönlichkeit der Buchhaltung fand darin, Zitat, ihren sinnvollen Ausdruck. Das ist doch schön deutlich gesagt, warum diese Art von Wirtschaft braucht nichts anderes. Die braucht eben keine systematische Buchführung, die hat es nicht nötig. Also ist das, was sie da an nach heutigem Blick Wüsten durcheinander zusammennotiert, ganz genau angemessen.
Und jetzt kommt er zu der ersten Bedingung eines weniger wüsten Durcheinanders für eine systematische Buchhaltung. Ich zitiere: Die Geschichte der systematischen Buchführung wird mit dem Satze beginnen müssen: Im Anfang war das Konto, die Ratio. Wir dürfen nach dem Quellenstoff, über den wir bisher verfügen, annehmen, dass im 13. Jahrhundert in Italien die Kontenbildung sich entwickelt. Dass man im 14. Jahrhundert selbst in Frankreich schon Sachkonten neben den ursprünglich wohl allein bestehenden Personenkonten kannte. Uiuiuiui, Konto kannten wir doch bisher nur, wenn wir mal unser Bankkonto betrachtet haben. Eske, was sind denn Konten bei der Buchhaltung?
Ja, Konten sind natürlich einfach diese Auflistungen von, ja, wir haben, er spricht von Personenkonten, zu denen dann noch Sachkonten hinzutreten. Beim Personenkonto verzeichnet eine Person, was ihr zugehört, womit sie umzugehen hat, was ihr Vermögen ausmacht. Sachkonten, da wird dann eben noch einfach nach eventuell verschiedenen Sachbereichen noch aufgelistet, aber einfach diese Auflistung, wo man dann die Übersicht erhält über das eben, was der Person zukommt, was den jeweiligen Sachbereichen zuzurechnen ist. Das ist sozusagen die erste Voraussetzung für das Systematische.
Die zweite Entwicklungsstufe, so Sombart, der systematischen Buchführung wird durch die Doppelschreibung, jetzt haben wir das, erreicht. Durch jene Gepflogenheit also, jeden Posten in zwei Konten auf je der entgegengesetzten Seite zu buchen, sodass das eine Konto stets um denselben Betrag belastet wird, für den ein anderes als gut erkannt wird. Die doppelte Buchführung ist das. Durch die doppelte Buchführung werden sämtliche Konten eines Geschäfts gleichsam wie mit einem Band zu einem Bündel zusammengeknüpft. Der Zeitpunkt, in dem diese Entwicklungsstufe erreicht war, scheint die letzte Hälfte des 14. Jahrhunderts gewesen zu sein.
Warum muss die Buchführung doppelt werden? Das hat hier nichts damit zu tun, dass man sich an das Motto hält, doppelt genäht, hält besser. Also wenn man es doppelt notiert, dann wird die Sache irgendwie nochmal sicherer. Darum geht es nicht. Und wer zum ersten Mal irgendwie mal erfahren hat, dass es sowas gibt wie doppelte Buchführung, wird auch Schwierigkeiten haben, erstmal zu verstehen, warum da alles zweimal aufgeführt wird. Jedenfalls, der Sache nach ist es so, wird jedes Konto selbst schon in zwei Seiten unterteilt. Sombart spricht selbstverständlich von jedem Posten in zwei Konten auf jeder entgegengesetzten Seite zu buchen. Es sind also entgegengesetzte Seiten, die jetzt eingeführt werden als Doppelung schon bei jedem Konto, bekannt heute als Soll und Haben. Das sind Titel, die zu verstehen, man, ja, viel Zeit verbrauchen würde, um darin dann mal sichere Auskunft zu erhalten. Lass mir das einfach auf sich beruhen. Also zwei Seiten soll und haben auf jedem Konto. Und jeder Vorgang wird jetzt bei einem Konto auf der einen, sagen wir auf der Soll-Seite verzeichnet und auf einem, entweder auf demselben oder in der Regel eben auf einem anderen, auf der Haben-Seite, auf der entgegengesetzten Seite verzeichnet. Eine Doppelung. Warum kommt es zu einer Doppelung? Wir haben dafür die Erklärung aus unserer Herleitung des Geldes. Das Geld bedeutet, dass die Welt tatsächlich verdoppelt wird in sie selbst, was eben Welt ausmacht, und in Geld. Einfacher gesagt, jede Ware besteht nicht nur in dem Ding oder in dem Gut, eventuell in dem Dienst, der sie nun einmal ist, sondern außerdem noch in dem Geld, das für sie zu zahlen ist. Oder das Geld, das dafür zu bekommen ist. Bisher immer jeweils das Gleiche. Das heißt, sobald Geld in die Welt kommt, haben wir es mit einer Verdoppelung zu tun. Da ist immer dieses Doppelte da und gerade das, also was dazutritt, das Geld, das, was für eine Ware, für ein Gut, für ein Ding, für einen Dienst zu zahlen ist, gerade dieses Geld ist ja das Entscheidende. Um das geht es beim Geld. Solange wir noch durchaus mittelalterlich, wenn es um Kauf und Verkauf geht, Ware gegen Ware tauschen, dann gibt es Ware, Ware, also nur Waren. Sobald es aber sich spezifisch ändert in den Tausch von Geld in Ware, da haben wir dann Ware und Geld. Es gibt also beides, es gibt zweierlei. Und das sehen wir hier in der Logik der Buchführung eben aufgenommen. Notwendig ist eine Buchführung mit dieser Doppelung von Ware und Geld, das Gekaufte und das, wofür es gekauft wird, womit es gekauft wird, das Mittel dieses Kaufs, notwendig. Und dieses Dazutretende, dieses Extra, dieses Geld oder dieses das Mittel zu dem Kauf, das muss natürlich auch in den Büchern stehen. Und fast will man sagen, das insbesondere. Das ist die Erklärung für diese Doppelung.
Und ganz ehrlich, Eske, das wird kaum einer jetzt verstanden haben, was aber nicht an deiner Erklärung liegt. Die war hervorragend, weil das eines der kompliziertesten Sachverhalte sind. Wir nehmen kurz ein Beispiel noch. Al Capone. Ja, die haben damals mit Maschinengewehren die Leute weggeballert. Das nach dem Ersten Weltkrieg war das auf einmal in mit Maschinengewehren zu agieren. So, in seinem Buch wird es dann so gewesen sein. Der kauft also diese Maschinengewehre und wenn er da die Buchführung ordentlich gemacht hat, wird das eben in zwei Konten, ja, in zwei Konten notiert. Einmal in diesem Konto, wo es um das Geld geht, was da geflossen ist und auf der anderen Seite im Sachkonto, wo das Maschinengewehr dann aufgeführt wird. Ja, es wird also zweimal aufgeführt. Einmal, wo der Geldfluss war, und das andere Mal, wo man jetzt einen Gegenstand erworben hat. Ja, also das heißt, wenn er es sauber gemacht hat, würde es zweimal auftauchen. Ja, und zwar jeweils auf der anderen Seite soll haben. Da gehen wir jetzt nicht tiefer rein, weil es sehr verwirrend ist. Es wäre nämlich so, dass auf der Geldseite wäre es nicht das, was weniger geworden ist, da was haben. Und auf der Stuhlseite, also auf der Maschinengewehrseite ist es soll. Da gehen wir jetzt nicht rein. Das verstehen nur Buchhalter. Das macht auch Sinn. Aber du hast total recht. Es geht um Mittelverwendung und Mittelherkunft. Ja, das wäre noch die höhere Abstraktion. Nur, in der Tat, wenn es gedoppelt ist, also wenn ich einfach sage, hier streiche ich mal einen Stuhl oder Maschinengewehr, Sachkonto und dort im Umlaufkonto trage ich ein, naja, so und so viel Taler sind rausgegangen, wird es immer noch nicht zur systematischen Buchführung, auch wenn uns das selbstverständlich erscheint. Denn so wie wir es in Gedanken schon tun, wurde es nicht immer gemacht.
Wir sind tatsächlich auf dem Stand, wo es überhaupt mal zu dieser doppelten Buchführung kommt, noch nicht ganz so weit, dass hier wirklich strikt Geld gegen Ware steht, aber auf dem Weg dorthin. Und diesen letzten Schritt dorthin, den haben wir noch vor uns. Den beschreibst du jetzt.
Sehr gerne. Sombart. Doppelpunkt. So sehr die Doppelschreibung die systematische Buchhaltung kennzeichnet, so genügt die Anwendung dieses Prinzips doch noch keineswegs, um das System zu vollenden. Ja, die wesentliche Eigenart der doppelten Buchhaltung, die darin besteht, den lückenlosen Kreislauf des Kapitals in einer Unternehmung ziffernmäßig, in Klammer in Zahlen, Klammer zu erfassen, kann nicht in Erscheinung treten, solange das System der Kontierung nicht vollendet ist. Man weiß, dass das erst dann der Fall ist, wenn neben die Bestandskonten ein Gewinn und Verlust und ein Kapitalkonto treten, in die die Saldi der Bestandskonten übertragen werden und gleichsam abfließen können. Erst mit der Einstellung dieser Konten kann sich der von der doppelten Buchhaltung zu erfassende Kreislauf des Kapitals ohne Unterbrechung vollziehen. Aus dem Kapitalkonto über die Bestandskonten durch das Gewinn- und Verlustkonto in das Kapitalkonto zurück.
Das ist also ein entscheidender Schritt noch einmal voran. Noch nicht der letzte Schritt. Gewinn- und Verlustkonto und Kapitalkonto. Gewinn- und Verlustkonto, das ist natürlich unbedingt notwendig, wenn es um den Gewinn geht, der, wenn er sich einstellt, eben wunderbarerweise Gewinn ist. Wenn nicht, kann es natürlich auch ein Verlust sein, der sich da einfindet und der festzustellen ist auf dem Konto. Das ist das eine, also die Eingänge und die Ausgänge dann verrechnet gegeneinander ergeben Gewinn bzw. Verlust. Aber noch etwas anderes, diese im weitesten Sinne Bestandskonten werden dann noch verrechnet mit den bestehenden Schulden. Die Schulden werden abgezogen und was dann bleibt, plus oder minus, wird auf einem Kapitalkonto festgehalten. Damit bekommt dieses Konto jetzt also tatsächlich den Namen des Kapitals, beschreibt aber nur einen speziellen Begriff von Kapital, nämlich den Zielpunkt all der Wirtschaftsbewegung da in diesem Unternehmen, nämlich dem Zielpunkt, dass das dann schließlich über noch Gewinn und Verlust hinaus bleibt. Natürlich ist vorher auch alles schon, was da zusammengerechnet wird, auf dieses Ziel ausgerichtet, ist insofern also Kapital, das so arbeiten soll. Also wir müssen hier nicht durcheinander kommen, dass wir meinen, nur das, was auf dem Konto landet, ist dann Kapital und alles andere ist dann nur Geld. Das Geld hat die Funktion, da hin zu führen. Und so, Sombart hat schön das bezeichnet eben oder beschrieben als abfließen, also die Saldi der einzelnen Bestandskonten werden so zusammengefasst, fließen sozusagen dahin, wo sie als im Gewinn- und Verlustkonto bzw. Kapitalkonto als allerletzten festgehalten werden.
Das ist ja so, wenn du praktisch dir die Erklärung von dieser modernen Buchhaltung anguckst, dann wird es genau so formuliert, das passt perfekt, was du sagst. Soll heißt, wohin fließt das Geld? Ja? Deswegen sind unsere Maschinengewehre, die wir Al Capone gekauft hat, praktisch soll. Ja, weil dorthin ist das Geld ja geflossen in dieses Sachkonto. Haben, woher kommt das Geld? Naja klar, von dem Konto, wo das Geld letzten Endes weggeflossen ist, zwar aus unserer naiven Sicht zum Verkäufer, aber innerhalb der Buchhaltung ist es natürlich zum Maschinengewehr geflossen. Also ich zitiere Sombart. Ausgang des 15. Jahrhunderts kam dann auch noch das erste wissenschaftliche System der doppelten Buchführung, in dem alle bisherigen Errungenschaften zu einer vollkommenen Darstellung zusammengeführt werden. Es war das 1494 veröffentlichte System des Luca Pacioli. Ja? Luca Pacioli wird immer wieder aufgeführt.
Das ist eben die historische Marke, auf die man immer verwiesen wird bei der doppelten Buchführung. Eingeführt wäre sie von Pacioli 1494, das ist sein berühmtes Werk. Wir können festhalten, so wie Sombart, er fasst zusammen, was bis dahin eben da an Errungenschaften, wie man sagen kann, mit Songwart auch eben schon geleistet worden war. Und das ist der Stand 1494, also Ausgang des 15. Jahrhunderts. Aber auch der Stand ist noch nicht vollkommen. Es fehlt nämlich noch etwas.
Bitte. Sombart. War nun das System der doppelten Buchführung mit der Darstellung des Luca Pacioli auch vollendet? Ja, ist auch lustig, Entschuldigung, vollendet wäre vollendet, nein. So doch noch keineswegs das System der vollkommenen Buchhaltung, wie wir es heute verstehen. Ein Mangel, der sich bei Pacioli und den Schriftstellern des 16. Jahrhunderts findet, konnte durch einfache Übung beseitigt werden. Und zwar was? Der Mangel der Bilanzaufstellung nach den Büchern. Erst durch die Bilanz wird der latente Zusammenhang der einzelnen Konten untereinander offenbar. Pacioli kennt noch keine Bilanz und keinen jährlichen Abschluss. Erst Simon Stevin verlangt, und zwar ab dem Jahr 1608, dass die Bücher jährlich abgeschlossen werden. Außerdem beim Tode des Kaufmanns und bei der Auflösung des Geschäfts.
Ja, hier erst kommt es zu der Bilanz. Und das ist eben wirklich das, was du vorhin schon genannt hast, diese Schlussbilanz. An der erst wird sichtbar, wie diese einzelnen Konten sich zueinander verhalten. Man muss daran denken, die laufen ja immer weiter. Da wird ja immer jeder aktuelle Vorgang wird da verzeichnet. Und insofern hat durchaus jedes Konto seinen aktuellen jeweiligen Stand. Aber es gibt sozusagen diesen Moment der Gleichzeitigkeit gibt es nicht. Also den einen Moment, der mal festgehalten wird und der muss eben festgehalten werden. Zum Beispiel eben jährlich auf jeden Fall in einer Bilanz. Da erst kann man sozusagen mal kurz innehalten. Natürlich ist es künstlich, dieser eine Moment, aber lässt dann wirklich sichtbar werden, was da gerade am Laufen ist. Dadurch wird das sichtbar, worum es geht, der Gewinn. Hm. Mit der einen Einschränkung eben noch, deswegen wird es auch nochmal weitergehen, aber tatsächlich, wir haben hier das System bereits vollendet. Einschränkung, dieser Gewinn wird nur nach den Büchern irgendwie errechnet, gell, festgehalten in der Bilanz. Insofern nur nach den Werten, die da jeweils verzeichnet sind, also unbedingt als Geld in dem Fall. Hier haben wir auf jeden Fall diesen Stand erreicht. Was jetzt noch fehlt, ist, denken wir an die Doppelung, dass die Bilanz in gewisser Weise noch außerhalb der Bücher vollzogen wird, auf der Seite der Waren. Die gibt es ja immerhin auch, die Warenwelt, also die Dinge, die mit Geld, mit Geld gekauft werden, die von einem Geschäft bewegt werden. Und dieses außerhalb der Bücher gilt es selbstverständlich auch noch zu berücksichtigen, nämlich als sachliche Notwendigkeit.
Sombart. Aber damit war ein sachlicher Mangel, der der doppelten Buchführung anhaftet, noch nicht behoben. Dieser sachliche Mangel besteht, wie man weiß, darin, dass der aus den Saldi der Bestandskonten vorhandene Gewinn oder Verlust fiktiv nicht wirklich ist, da bei einer Berechnung zwei Umstände außer Acht gelassen sind, die die Höhe des tatsächlich erzielten Gewinnes oder Verlustes wesentlich mitbestimmen. Erstens, die Tatsache, dass während des Rechnungsjahres ein Teil der Unkosten nicht genau festgestellt werden kann. Zweitens, die Tatsache, dass die Bestände seit ihrem Eintritt in das Unternehmen Wertverminderungen erfahren haben können und meist erfahren. Sollen Gewinn und Verlust, wie sie sind, festgestellt werden, so muss der Wert aller Bestände im Augenblick des Bilanzabschlusses ermittelt werden. Und diese Ermittlung ist Aufgabe der, wer mitgedacht hat, kann es sagen, Inventur. Somit ist die Schlussbilanz von einer außerhalb der Buchhaltung liegenden Operation der Inventur abhängig.
In diesem Sinne, also haben wir die Buchführung, die doppelte Buchführung mit dem Erreichen der Bilanz bereits vollendet. Aber es kommt wirklich notwendig, noch als Teil der Buchhaltung etwas dieses außerhalb Liegende hinzu festzustellen. So, hier haben wir den Bürostuhl, setzen wir mal den an die Stelle unserer Maschinenpistolen. Wir haben hier den Bürostuhl. So, und ist er überhaupt noch da oder ist er mal entwendet worden oder in welchem Zustand ist er? Alles das wird jetzt auch noch einmal, sagt Sombart natürlich ganz deutlich, als Wert festgestellt. Denken wir dran, auch wenn wir es da mit einem Bürostuhl zu tun haben, in den Büchern steht er als Wert. Und dieser Wert, der da er dieser Sache entspricht, eben dem Stuhl, kann ja eben sich anders als die Zahl des notierten Geldes ja durchaus verändern. Insofern, ja, heute ist es bekannt, selbstverständlich als Abschreibung und wird sowieso schon sozusagen systematisch mit gerechnet, dass der Wert sich mindert. Da schaut man gar nicht erst nach, sondern das berechnet man eben, ja, so ein Ding hat seine Laufzeit von 4 Jahren und dann wird eben der Wert entsprechend in diesen 4 Jahren abgeschrieben und entsprechend gemindert. So, und da haben wir aber natürlich noch einmal ganz deutlich die Verwandlung der Dinge und alles dessen, womit ein Geschäft eben zu tun hat, selbstverständlich auch mit den Angestellten, also mit den Personen und so weiter, haben wir die Verwandlung dessen in Geld und eben verzeichnet als Werte. Geld als Wert, den eben etwas darstellt, insofern als eben diese Menge Wert für es zu zahlen ist, an es eventuell zu zahlen ist.
Und das ist genau das, was du vorhin auch hattest, diese Doppelung in Geld und Ware wird jetzt endlich auch so weit abgeschlossen, dass auch jetzt die Gebrauchsgegenständlichkeit erfasst wird, aber erfasst wird in einem anderen Sinne. Und da geht es ja insbesondere um einen potenziellen Wiederverkaufswert. Ja, das ist ja, macht ja die Idee einer Abschreibung, dass man sagt, die Maschinenpistolen, meinetwegen Maschinenpistolen, nach einem Jahr, insbesondere nach dem Massaker, wie viel sind sie dann noch wert? Ja, in dem Fall nichts mehr, weil das ist ja wieder belastendes Material, aber lassen wir es einfach mal so, man könnte sie weiterverkaufen. Dann hat es diesen Effekt, dann unterscheiden die noch in Anlagevermögen im Sinne von das, was ich, die Maschinenpistolen, ist Anlage, das hält, ist langfristig, während die Patronen wiederum, die sind Vorräte, die verbraucht werden, es wird verbraucht, alles wird eben in Wert erfasst. Und das macht erst die moderne Buchhaltung aus. Also auch das sind Dinge, die erfasst werden im Kapitalismus mittel dieser Buchführung. Aber ich sehe es dir an, wir gehen zurück und weiter zum roten Faden, denn damit ist ja durchaus etwas festgestellt, was auch der Sombart sagt, was ja vollkommen in diese Zeit passt des 17., 18. Jahrhunderts, was dort passiert. Denn die doppelte Buchführung beruht nämlich auf das, was der Sommer sagt, auf den Grundgedanken der Quantifizierung. Vielleicht magst du mal wieder ein Zitat lesen, Eske.
Ja, seine Zusammenfassung, nachdem er jetzt verfolgt hat, wie sich die Buchhaltung entwickelt oder eben bis zu welchem Punkt sie vollkommnet werden muss, um dem, wir würden sagen, eben dem Geldgeschehen zu entsprechen, deutet er das jetzt und fasst es insofern zusammen. Die doppelte Buchhaltung ruht auf dem folgerichtig durchgeführten Grundgedanken, alle Erscheinungen nur als Quantitäten zu erfassen. Dem Grundgedanken, also der Quantifizierung, der hier wohl zum ersten Male in der menschlichen Geschichte mit voller Klarheit zum tragenden Gedanken eines Systems gemacht worden ist. Und ich will gleich sagen, mit voller Klarheit wurde da die Verwandlung aller Erscheinungen nur in Quantitäten zwar durchaus hier zum ersten Mal gemacht, aber nicht im Sinne von, dass die Menschen sich darüber klar waren. Die haben nicht darüber reflektiert, wir machen das jetzt mal, sondern mit voller Klarheit heißt, hier müssen wir unmissverständlich also davon sprechen, dass alle Erscheinungen, ich habe vorhin gesprochen, die Verdopplung der Welt in sich selber und in dem Geldwerte, also die Verwandlung aller Erscheinungen in Quantität, ist hier uneingeschränkt Wirklichkeit geworden.
Das nächste Zitat wäre dann auf der gleichen Seite: Die Erwerbsidee wird in der doppelten Buchführung insofern zur Entwicklung gebracht, als diese die endgültige Trennung der werbend, das heißt um Gewinn zu erzielen, angelegten Geldsumme von allen naturalen Zwecken der Unterhaltsfürsorge vollzieht.
Das ist etwas gedrängt ausgedrückt. Also endgültige Trennung von der Geldsumme, die werbend angelegt ist, so ist sein Ausdruck da, aber eben erklärt, um Gewinne zu erzielen. Also wir würden sagen, investiv, als Investition angelegte Geldsumme. Die Geldsumme wird endgültig getrennt von allen naturalen Zwecken, die damit zu verfolgen sind. Also die Unterhaltsfürsorge im Sinne von der naturalen Versorgung, die Bedarfsdeckung, wie er dann später auch noch sagen wird. Also die völlige Trennung von Geldgewinn, Geld überhaupt, von dem, was damit zu bezwecken wäre. Bitte weiter.
In der doppelten Buchführung gibt es nur noch einen einzigen Zweck, die Vermehrung eines rein quantitativ erfassten Wertbetrages. Wer sich in die doppelte Buchführung vertieft, vergisst alle Güter- und Leistungsqualitäten, vergisst alle organische Beschränktheit des Bedarfsdeckungsprinzips und erfüllt sich mit der einzigen Idee des Erwerbes. Er kann nicht anders, wenn er sich in diesem System zurechtfinden will. Er darf nicht Stiefel oder Schiffsladung, nicht Mehl oder Baumwolle sehen, sondern ausschließlich Wertbeträge, die sich vermehren oder vermindern.
Das heißt, er schreibt, wenn sich jemand in diesem System zurechtfinden will, das heißt in diesem System der Buchführung. Aber die Buchführung bildet ja nur eben ideal ab, was der Sinn eben der kapitalistischen Geschäftsführung ist, eines kapitalistischen Geschäfts und insofern eben der kapitalistischen Bewegung des Geldes. Die besteht darin, eben alle Qualitäten zu vergessen, auch zu vergessen, alle organische Beschränktheit des Bedarfdeckungsprinzips. Das heißt, wenn ich habe meinen Bedarf, was ich brauche, um zu leben, und selbstverständlich ist mein Bedarf, da ich ein organisches Wesen bin, nicht unendlich. Dieser Bedarf ist eindeutig beschränkt. Das aber zählt vor der Vermehrung des Wertes des Geldes als Kapital nichts. Das ist beiseite geschoben und das haben wir eben in aller deutlichen, fassbaren Form vor uns in der doppelten Buchführung.
Deswegen mündet es für Sombart auch in folgendem Satz: In der doppelten Buchführung gibt es einen einzigen Zweck, die Vermehrung eines rein quantitativ erfassten Wertbetrages.
Ja, damit hat er dieses Zitat begonnen und das kann man wirklich nur nochmal schön wiederholen. Ja?
Gleich weiter mit Sombart, wenn du magst. Ja? Gleich weiter.
Ja,
wie sehr die Rechenhaftigkeit durch die doppelte Buchhaltung gefördert werden musste, liegt auf der Hand. Diese kennt keine wirtschaftlichen Vorgänge, die nicht in den Büchern stehen. Quod non est in libris, non est in mundo. Also was nicht in den Büchern ist, gibt's in der Welt nicht, wenn ich das jetzt so frei übersetzen darf. Ja?
Ja,
ist gut, in die Bücher kommen kann aber nur etwas, so Sombart weiter, das durch einen Geldbetrag ausgedrückt werden kann. Geldbeträge aber werden nur in Ziffern dargestellt, also muss jeder wirtschaftliche Vorgang einer Ziffer entsprechen. Also heißt Wirtschaften rechnen.
Und da ist es nur wichtig hinzuzufügen, umgekehrt heißt nicht jedes Rechnen diese Art von Wirtschaften. Es ist ein bestimmtes Rechnen, nämlich genau das oben beschriebene, ein Rechnen mit Quanten, mit Quanta, mit Zahlen, bei denen die Qualität außen vor bleibt, wo die abgetrennt davon ist. Auch das, davon war die Rede. Also insofern heißt Wirtschaften Rechnen mit reinen Zahlen. Mhm. Das.
Unbedingt, weil ich glaube, dass diese armen, wie hießen die vorher, so das wüste Durcheinander irgendwie dieser deutschen Handlungsbücher oder sowas, die werden sehr viel gerechnet haben müssen. Weil auch die schon in einer Welt leben, in der sie auch von Kaufen, Verkaufen sich zum großen Teil auch mit irgendwie versorgen können müssen, ja, haben aber noch nicht Geld abgeschlossen in dem Sinne, dass man überall alles kaufen und verkaufen kann. Es ist nicht alles quantifizierbar in der realen Welt und es ist auch noch nicht in der Denkform vollkommen. Das heißt, so viel schwieriger, wenn ich einfach aufschreibe, Maschinengewehr und was auch immer, was damals noch nicht gab, verstehe ich auch, alles aufschreibe, um es irgendwie zu erfassen und das irgendwie in Verbindung bringen zu müssen, ohne es quantitativ in Verbindung bringen zu können mit all den anderen Sachen, den Silbertalern, den Kupfertalern, dem Gold und was auch immer es als irgendwelche Form von Reichtümer gibt. Du kriegst es nicht zusammen, ne? Und musst trotzdem rechnen. Ja, die mussten rechnen und zwar viel komplizierter. Jetzt aber rechnen in Reinzahlen, wenn Geld da ist, eben als reines Tauschmittel, als Wert, geht das und dann wird auch alles nur noch darin ausgedrückt. Ja, wunderbar, wunderbar von Sombart hier da auf den Punkt gebracht.
Und jetzt zu seinem, für uns, in dieser Sache zu seinem Resümee mit dieser Quantifizierung, mit diesem Absehen von den Qualitäten, mit dieser Art von Rechenhaftigkeit. Zitat, mit dieser Betrachtungsweise wird der Begriff des Kapitals überhaupt erst geschaffen. Sehr richtig. Und das heißt, wir haben mit der doppelten Buchführung das Mittel, die geschichtliche Entwicklung zu diesem Begriff des Kapitals, und das heißt die geschichtliche Entwicklung hin zum Kapital und zum Kapitalismus, greifen zu können. Die historischen Daten hier haben wir sie vor uns, die uns belegen, tatsächlich um diese Zeit 1608 mit Simon Stevin ist das System der Buchhaltung vollkommnet, haben wir es mit Kapital und Kapitalismus zu tun. Und das ist für uns die Zeit, wo die Entwicklung ins Geld umschlägt. Die Entwicklung, wo es schon, wo eben das Leben von Kauf und Verkauf in gewisser Weise eben in Europa zunimmt, immer wichtiger wird, immer größere Bedeutung bekommt, für immer größere Teile der Bevölkerung Bedeutung bekommt, der Umschlag dieser Entwicklung immer mehr Kauf und Verkauf hin dazu, dass eben wirklich im bestimmenden Maße die Menschen dieser Gesellschaft dann von Kauf und Verkauf leben müssen und insofern von Geld.
Und Eske, das ist ja auch, das verändert nochmal die Welt genau in dem Sinne, auf eine Art und Weise, wie sonst nicht gehen würde. Denn wenn man sich anguckt, moderne Unternehmen, jede einzelne Abteilung wird gezwungen, dieser Bücherlogik gemäß zu agieren. Ja, sie muss genau aufführen, was sie an Kosten verursacht. Sie muss genau aufführen, wofür die verwendet werden. Ja, und es geht ja noch einen Schritt weiter. Sie muss auch sogar mittlerweile darlegen, was sie denkt, was an, in dem Fall nicht Wertbetrag, sondern an Wertbeitrag sie leistet für das Unternehmen. Ob sie Geld spart oder ob das eben umgesetzt wird in Gewinne, in Verwertung, also sprich verkauft werden kann am Ende als Produkt, das wird es verkauft, wie viel ihr Beitrag dazu ist für die Erwirtschaftung von Geld. Und das ändert auch nochmal alles, weil indem das so ein Zugriff auf die Menschen, auf unser Wirtschaften, auf unsere Tätigkeiten erfolgt, mit dieser reinen Quantifizierung und das in Geld setzens, ändert das alles. Da werden eben Unproduktiven von produktiver Arbeit erst unterscheidbar gemacht in diesem Sinne. Ja, und ich meine es nicht im Sinne von, ob da was Sinnvolles produziert wird, sondern genau in dem Sinne, geldproduktiv, nicht geldproduktiv. Insofern ist die moderne Buchführung eine der wichtigsten Waffen für das, dass Kapitalismus überhaupt voranschreiten kann und sogar noch so weit, das fand ich sehr interessant, dass er sagt, der Begriff des Kapitals überhaupt erst dadurch fassbar wird.
Bitte, Daniel, lies noch das abschließende Zitat, in dem es darum geht, wie weit eben dieses Phänomen reicht.
Mit Vergnügen, insbesondere jetzt das Letzte ist. Überblicken wir den ganzen Zeitraum der frühkapitalistischen Epoche, so werden wir zu der Überzeugung kommen, dass zweifellos in allen Ländern Europas die Geschäftstechnik nach neuen Grundsätzen sich zu gestalten begonnen hatte, dass überall die kapitalistische Unternehmung infolgedessen im Entstehen begriffen war, dass aber keinesfalls vor der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch nur der kleinere Teil der Unternehmung die Stufen der unsystematisch persönlichen Geschäftsführung völlig verlassen hatte.
Ja, es bleibt also durchaus die Möglichkeit, dass auch du zum Beispiel mit deinem wüsten Durcheinander Buch führst. Du hast dich vorhin nur dazu bekannt. Ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Oder zum Beispiel Sachsen hat erst nach 2000 eine Festlegung getroffen, dass auch die Gemeinden doppelte Buchführung haben müssen und nicht die sogenannte kamerale Buchführung, die also nicht doppelt ist. Also man kann sich schon auch durchfretten, noch ohne doppelte Buchführung, aber irgendwann mal ist einfach der Zwang groß genug. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt, weisen kurz noch auf die kommende. Da wird es darum gehen, was dieses Wachstum, die Notwendigkeit zu gewinnen, die Notwendigkeit also des Geldes zu wachsen, was das alles in der Wirklichkeit bedeutet.
Oh, und da freue ich mich schon drauf. Ich möchte noch sagen, um den Bezug zum Anfang herzustellen, ja, kein True Crime. Ja, wir ermitteln nicht darüber, was in den Büchern steht. Wir ermitteln gegen die Bücher selber und finden, dass diese noch vieles größere Verbrechen sind, ja, gegen das zu ermitteln sind, als das, was da drin steht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Verzeiht, dass ich ein zweites Schlusswort dahin gefasst habe. Das waren die Money Profiler. Wir sind dem Geld auf der Spur.
Weil wir seiner Übermacht nicht einfach nachgeben wollen.
Und wenigstens wollen wir uns von ihr nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.